HR Info. Netzwelt.
Bevor Computerspiele auf den Markt kommen, müssen sie ausgiebig getestet werden. Bei den Entwicklerstudios machen das sogenannte Games-Tester. Sie begleiten die Entwicklung des Spiels oftmals gleich von Anfang an und sie sind dafür zuständig, dass das Computerspiel am Ende, bei der Veröffentlichung, keine Fehler mehr enthält. Das klingt nach gemütlich auf der Couch sitzen und entspannt Konsole spielen, aber dahinter steckt mehr, nämlich ein durchaus anstrengender Beruf. Wie arbeiten Games-Tester? Das ist heute das Thema und ich habe darüber mit jemandem gesprochen, der das jahrelang gemacht hat. Mein Name ist Tobias Klein. Es handelt sich dabei um Simon Kranz. Er ist angestellt bei dem Entwicklerstudio Keen Games in Frankfurt. Er arbeitet dort mittlerweile als Producer, hat aber als Game-Tester angefangen und jahrelang in der Qualitätssicherung gearbeitet. Herr Kranz, Sie sind Spieletester gewesen bei Keen Games. Gleich mal vorweg gefragt, ja, zocken Games-Tester den ganzen Tag lang Computer?
Tatsächlich sitzt man viel am Rechner oder an der Konsole und hat das Spiel offen und schaut sich da Sachen an. Vergleichbar mit einem Spielen, wie es dann der Spieler am Ende tut, wenn er das Spiel gekauft hat, ist es eigentlich nicht. Es gibt ganz wenig Testbereiche, die in eine ähnliche Richtung gehen, dass man sich auch mal den Spielspaß in einem Kontext anguckt. Vielleicht hat ein Designer eine Frage gestellt. Ist der Boss an der Stelle zu schwer? Ist der Skill zu schwach? Dafür muss man dann auch einfach tatsächlich mal ein bisschen spielen. Aber der Hauptteil der Aufgabe für einen Spieletester ist es, ganz akribisch bestimmte Bereiche zu testen, insbesondere wenn die jetzt zum Beispiel gerade fertiggestellt worden sind im Entwicklungsprozess, sich die dann ganz genau und ganz spezifisch, chirurgisch fast, unter die Lupe nehmen und nach bestimmten Kriterien wirklich konsequent durchtesten. Und das ist nicht vergleichbar mit einem so Lust- und Laune-Spielen. Das ist halt, ja, richtig konsequente und ja durchaus auch anstrengende Arbeit.
Okay, da haben wir gleich mal mit dem Klischee aufgeräumt, gleich zu Beginn. Also man sitzt nicht den ganzen Tag vor dem, also man sitzt schon den ganzen Tag vor dem Computer wahrscheinlich in erster Linie, aber man zockt nicht die ganze Zeit. Wir können mal ein bisschen näher darauf eingehen, also wie so ein Spieletester eigentlich arbeitet. Sie haben ja im Vorgespräch schon mal gesagt, dass es da auch verschiedene Phasen gibt, die so ein Spiel durchläuft. Vielleicht kann man das anhand dieser Beispiele mal ganz gut nachzeichnen. Also bei der ersten Phase eines Spiels, wo vielleicht noch gar nicht so wahnsinnig viel machbar ist oder wo man noch gar nicht so wahnsinnig viel machen kann als Spieler, wo es vielleicht eine Spielewelt gibt, in der sich auch vielleicht jemand schon bewegen kann als Spieler. Sind da die Spieletester schon ganz am Anfang auch mit eingebunden in so einer ersten Entwicklungsphase oder ist das noch so eine Zeit, so eine Phase, wo man als Spieletester eigentlich noch gar nichts zu tun hat, weil es noch nicht wirklich was zu spielen gibt?
Tatsächlich ist es für einen Entwickler am besten, wenn er zwei Projekte hat, die so ein bisschen zeitversetzt laufen, weil es gibt einige Bereiche in der Entwicklung, die phasenspezifisch intensiver sind. Dazu gehört auch die QA. Es ist sicher so, dass am Anfang gibt es einfach noch zu wenig Konkretes, was man anfassen kann.
QA müssen wir kurz erklären. Quality Assurance, also Qualitätssicherheit. Es geht um Qualitätsmanagement letztlich.
Genau. Wie vieles in der Spieleindustrie wird das auch aus dem Englischen genommen, der Begriff. Die Anfangsphase ist mit Sicherheit erstmal geprägt von Konzeptionen, Designs, Meetings, dann wird mal ein Prototyp für irgendwas gebaut und üblicherweise hat man in der Phase ein sehr kleines QA-Team. Also es gibt auch Entwickler, die sagen, zu dem Zeitpunkt brauchen wir die gar nicht. Ich würde aus Erfahrung raten, dass man die möglichst früh dazu holt. Zum einen ist es für ihr späteres Arbeiten sinnvoll, wenn die Tester auch bei der frühen Konzeption dabei sind, damit sie auch früh schon verstehen, was ist die Idee von dem Feature, was soll das mal können und dann auch die verschiedenen Iterationen mitbekommen. Das ist einfach so ein Wissensfundus, den man später sehr gut brauchen kann, wenn man das dann testet. Und auch früh schon im Kopf mit der Planung beginnen, wie teste ich das, worauf muss ich achten, brauche ich vielleicht irgendwelche Tools, um das sinnvoll zu testen zu können und beantrage ich die schon mal. Also wenn ich mir hier anschauen soll, ob ich durch Wände durchlaufen kann oder ob ich sinnvoll davon abprall. Gebt mir doch mal irgendwie einen Hinweis, wo ich, also Kollision nennt man das, wo die Kollision eigentlich gedacht ist und ob das okay ist, dass ich jetzt dagegen laufe und abprall oder ob ich hier eigentlich durchlaufen sollte. Bei Wänden ist es relativ klar, ne? So, man sieht ja, wo die Wand ist, aber es gibt dann halt bei Hecken zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, soll ich da jetzt durchlaufen können, soll ich nicht durchlaufen können. Gebt mir doch mal, also man nennt das dann Debug, Möglichkeiten, das überhaupt testen zu können. Und auch diese Sachen kann man halt als QA sehr früh prüfen, ob man die braucht und dann beantragen. Und dann auch diese Tools, auch die müssen ja getestet werden. Da kann ich mich auf die verlassen, auf die Anzeige, die ich da jetzt gerade sehe. Aber tatsächlich wäre das erst am Anfang ein sehr kleines Team und dann später, wenn es viel gibt in der Welt und also viele Gegner rumlaufen, viele der Spieler viele Möglichkeiten hat, mit der Welt zu interagieren, dann würde man das Team vergrößern nach und nach, auf jeden Fall, genau.
Also wenn man sich jetzt die Arbeit dann mal konkret anschaut, würde das dann bedeuten, dass man, ich weiß nicht, mir fällt jetzt ein Flugsimulator und da kommt jetzt das erste Mal in das Spiel integriert, tatsächlich, dass die Maschine abhebt und fliegt und dann bei diesem Feature, also würde man jetzt jemanden aus dem QA-Team, also einen Spieletester mit dazu nehmen und der würde sich jetzt mal diese Sequenz dann anschauen. Der würde tatsächlich jetzt mal das durchspielen, der würde sich mal in so ein Flugzeug setzen, würde das fliegen und würde dann einfach ausprobieren, ob das klappt. Also kann man sich das so vorstellen? Ist das richtig?
Das ist schon, klingt nach einem sehr komplexen Feature. Also ich hätte jetzt mental das nochmal runtergebrochen.
Okay, also sogar noch kleiner.
Noch kleiner, ja. Da sind ja Geräusche beteiligt, sind Animationen beteiligt. Da, ich höre da jetzt auch Physik raus, ne, wenn das abheben soll. Also das, ich weiß nicht, wie genau Flugsimulationen funktionieren, aber ich nehme an, dass da Physik auch ein großer Teil davon ist. Und also ich würde mir als Tester auf jeden Fall all diese Sachen aufschlüsseln und dann einzeln die verschiedenen Themen durchgehen. Aber ja, einfach mal einsteigen ins Flugzeug und losfliegen wäre wahrscheinlich so das Erste, was ich machen würde. Also es gibt einen Begriff, das heißt also Sanity Check oder auch Smoke Test. Das kommt so aus der Installationstechnik, dass man in so eine Rohre mal so Smoke reinpresst und dann guckt, wo es so seitlich rausgeht. Also einfach so ein, schon mal gucken, abklopfen, ob das technische Gerüst überhaupt funktioniert. Also das ist mit Sicherheit immer ein sinnvoller erster Test. So funktioniert es grundlegend. Ja, und dann geht es halt in die Feinheiten, in die Details, alles eins nach dem anderen sich genau angucken. Im Idealfall hat man auch das Design-Dokument parat, wenn es eins gibt. Und weiß halt auch, was die Intention ist bei dem Abheben des Flugzeuges. Ne, so muss es eine gewisse Geschwindigkeit haben. Tut es das zu dieser gewissen Geschwindigkeit? Also, dass man nicht nur einfach nach dem Bauchgefühl geht, so das fühlt sich gut an, sondern halt auch diese technischen Kriterien wirklich abprüfen. Also funktioniert das, was sich Design und Code und all die Departments vorgenommen haben, funktioniert das genau in der Art, wie sie sich vorgenommen haben?
Also das klingt für mich schon mal so total interessant, weil ich mir hätte das so vorstellen, okay, man sitzt dann wirklich in so einem Flugsimulator oder ist in einer Spielwelt und nimmt so diesen Gesamteindruck mit. Aber so wie Sie das schildern, ist es ja wirklich sehr, sehr detailliert und sehr, sehr kleinteilig. Und das, da will ich auch gerne nochmal dieses Klischee vom Anfang, was ich ja gleich abgeklopft habe, aufgreifen, sodass man sich vorstellt, okay, man spielt dann einfach und sagt, ja, ist gut, macht mir Spaß und sowas. So ist es ja eben definitiv nicht. Das heißt, ich stelle mir das dann so vor, dass man dann wahrscheinlich auch einen sehr, sehr detaillierten Fragekatalog vielleicht hat, den man da abarbeitet. Also das klingt schon sehr nach Arbeit, also wirklich nach sehr großer Akribie, mit der man da rangehen muss und sich so ein Spiel auch wirklich sehr, sehr detailliert anschauen muss.
Absolut. Dieser Fragekatalog ist manchmal implizit, einfach weil Tester seit Jahren Erfahrung haben auf dem Gebiet und das heißt, in ihrem Kopf wird der aber trotzdem sofort abgespult und ich spüre das sogar jetzt noch, wenn ich so die Frage gestellt bekomme, bei mir geht sofort dieser Fragekatalog los, so was für Systeme sind beteiligt, in was für Teilbereiche muss ich das aufspalten. Genau, also dieser Fragekatalog ist ein sehr wichtiges Tool bei der QA, also nicht nur so als Gedankenhilfe, sondern auch tatsächlich als Arbeitswerkzeug.
Okay, also man geht wirklich diese Details durch, dann eben auch zu verschiedenen Zeitpunkten der Entwicklung des Spiels. Also das heißt, man macht dann wirklich einzelne Features, nimmt man sich vor aus einem Spiel, testet die richtig durch, schaut sich das alles genau an, schreibt das auf. Was passiert, wenn ich als Tester jetzt, ich sage jetzt mal, entweder einen Fehler finde oder irgendetwas finde, was überhaupt keinen Sinn macht, was sich mir nicht erschließt oder ja, wenn ich wirklich einen Fehler finde, also bleiben wir beim Flugsimulator, das Flugzeug hebt schon, weiß ich nicht, bei einer sehr, sehr geringen Geschwindigkeit ab oder sowas. Gehe ich dann direkt zum Entwickler-Team und sage, hier, schaut mal, also ich habe das und das gefunden, oder gibt man am Ende so eine Kladde ab, so eine Mappe ab und sagt, das sind die Fehler, da müsst ihr nochmal drauf gucken.
Üblicherweise würde man in einer Datenbank ein neues Issue erstellen, ein Ticket, ein Eintrag in diese Datenbank erfassen. Titel schön klar in einen Satz runtergebrochen, was ist es? Und dann eine genaue Beschreibung, was man gesehen hat. Da schreibt man dann auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ein, die der Entwickler machen muss, um zu demselben Problem zu kommen. Also betrete das Flugzeug, fahre genau 10 km/h, merke, dass du schon abhebst. Das wäre so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Bilder, Videos, wenn es hilft, kann man in diese Reports mit einpflegen. Alles, was halt dem Entwickler hilft, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wissen über dieses Problem zu bekommen. Das hängt so ein bisschen davon ab, was für eine Phase man ist und worum es geht. Also diese Bug-Reports anzulegen, ist der übliche Weg. Manchmal sind es aber auch ganz andere Wege. Also wenn jetzt ein Designer die QA beauftragt, testet mir mal den Spielspaß, da würde man dann hinterher sich vielleicht tatsächlich zusammensetzen, in einem offenen Gespräch drüber reden. Es wäre auch möglich, dass man da dann tatsächlich ein Dokument verfasst, ein schönes, wo man für und wider vielleicht abwägt oder einfach Fließtext schreibt. So. Auch das ist möglich. Aber ich würde sagen, so 90% der Sachen, die man findet, würde man in so einem, in einem ja, Bug-Ticket oder Issue verfassen und dann an denjenigen adressieren, der das möglicherweise beheben kann.
HR Info, Netzwelt.
Jetzt gibt es ja natürlich auch viele Games, die online gespielt werden oder die über das Netzwerk gespielt werden, die sich am laufenden Band weiterentwickeln. Das ist ja eigentlich so heute schon mehr oder weniger gang und gäbe, dass zumindest sich viele Spiele vielleicht auch weiterentwickeln oder dass man halt da irgendwie da noch einen Mehrwert anbietet. Aber nichtsdestotrotz, es gibt auf jeden Fall oftmals bei diesen Spielen eine Community, die sich auch äußert. Das heißt, das Spiel ist vielleicht schon publiziert und ist schon in dieser Phase, wo es auch wirklich schon verkauft wird und zugänglich ist. Das ist wahrscheinlich dann auch nochmal so ein Prozess, der da auch angesiedelt ist, nehme ich an. Oder? Also, das heißt, dann wirklich auch so Rückmeldungen aus der Community kommen und man dann auch nochmal eben diese viele Fehler, die dann auftreten, dann auch nochmal angeht.
Also da hilft es vielleicht zu erwähnen, dass QA-Gruppen in verschiedenen Teilbereichen zu finden sind, die mit den Spielen zu tun haben. Also du hast auf der einen Seite natürlich den Entwickler, der das Spiel programmiert, zusammenstellt. Die Entwickler arbeiten oft mit einem Publisher zusammen, der die Vorschubfinanzierung macht und den Vertrieb, das Marketing übernimmt und dann aber halt auch langfristig die Rechte an dem Spiel behält, üblicherweise. Und der Publisher würde dann auch die Kundenprobleme beobachten und den dann halt auch Serviceaufträge entgegennehmen. Also wenn man sich beschwert, beschwert man sich üblicherweise beim Publisher. Publisher kämmen halt auch Reddit und Foren und Social Media nach Problemen, was Leute, weil nicht jeder hat Lust, sich gleich offiziell zu melden, sondern schreibt halt seine Nachricht nur irgendwo rein. Auch das wird gesammelt, wird gelesen. Das merken die User nicht immer, aber im Hintergrund kann ich aus Erfahrung sagen, da die Sachen werden gelesen, die werden beobachtet. Das würde dann der Qualitätssicherung vom Publisher zugewiesen werden. Die sollen das mal überprüfen. Wenn die nicht weiterkommen oder wenn der Entwickler auch tatsächlich aktuell an einem weiteren Inhalt arbeitet, würde dann auch die Qualitätssicherung vom Entwickler selber mit einsteigen und da auch helfen, das zu sammeln. Weil, genau, wenn bei den Spielern da draußen Probleme auftauchen, an die man vorher nicht gesehen hatte, die unterschiedliche Hardware beim PC ist so ein klassisches Problem. Jeder hat einen anderen PC. Manche Kombinationen davon machen Probleme, die man nicht vorausahnen konnte. Bei Multiplayer-Titeln hat man immer Probleme mit Latenzen, also dass eine schlechte Internetverbindung auf einmal kuriose Probleme verursacht. All diese Sachen werden dann gesammelt und erforscht von der QA, bestätigt und dann halt auch in richtige Bug-Reports umgewandelt, mit denen der Entwickler sinnvoll arbeiten kann. Und dann, ja, wird das gefixt, eine neue Version vom Spiel wird erstellt und dann veröffentlicht. Dasselbe auch mit Inhaltserweiterungen. Halt auch die beinhalten ja üblicherweise die Fehler, also die Fixes für die Fehler, die gefunden worden sind in der Zwischenzeit. Genau, auch da bleibt die QA in voller Mannstärke die ganze Phase über am Ball und hilft mit, dass es immer nur besser wird im Spiel und nicht irgendwie auf einmal wieder neue Fehler reinkommen, die man hätte vermeiden wollen. Ja.
Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, dass es manchmal so ein bisschen sich anfühlt wie so eine Art Detektivarbeit. Ist es dann so eine Detektivarbeit, dass man wirklich schaut, wo sind die Schwachstellen, wo sind die Fehler? Oder ist es Detektivarbeit, weil man weiß, da tritt ein Fehler auf und ich muss jetzt irgendwie versuchen, den ja im Grunde nochmal zu reproduzieren? Ist das dann die Detektivarbeit oder ist es tatsächlich zu gucken, wo liegen die ganzen Schwachstellen?
Zum einen kann das halt in der Entwicklung einfach sein, dass eine neue Version ist bereitgestellt worden. Genau, und dann macht man irgendwas und dann stürzt das Spiel ab. Und oft hinterlässt dann noch irgendwie eine Logdatei. Was waren die letzten Sachen, die das Programm noch gemacht hat, bevor es abgestürzt war? Manchmal kann man relativ schnell erkennen, was die Ursache sein könnte. Also man hat gerade was gemacht. Ich habe einen Stein durch eine Scheibe geworfen. Und bumm, ist das Spiel abgestürzt. Dann kann man das nochmal machen, wirft nochmal einen Stein durch die Scheibe und wenn es da wieder abstürzt, dann weiß man, irgendwas an der Situation verursacht diesen Crash. Oft ist es aber so, dass das absolut willkürlich zu passieren scheint. Man macht dieselbe Sache fünfmal und beim sechsten Mal knallt es. Und das ist dann, wie ich finde, eine sehr spannende Aufgabe und auch eine sehr befriedigende Aufgabe, wenn man dann da nachforscht als Tester zu schauen, okay, was könnte es alles sein, was dazu beigetragen hat? Und dann überlegt man so, okay, was habe ich in der letzten halben Stunde vielleicht gemacht und versucht, all diese Schritte nachzuverfolgen und grenzt es immer mehr ein, versucht dann halt auch, okay, an diesen Sachen lag es nicht. Und so nach und nach, also wirklich wie so ein Sherlock Holmes, wenn man alles ausgeschlossen hat, was es nicht ist, dann muss es das sein, was man noch nicht angeguckt hat. Kann man halt dann sich dem annähern und wenn man am Ende dann wirklich die Lösung gefunden hat, so, ah, daran liegt's, das ist ein gutes Gefühl, weil dann kann man auch dem Entwickler das wirklich genauso schreiben, hier, mach genau das und dann tritt's auf. Und das nimmt denen halt auch sehr viel Arbeit ab und sie können dann sofort an die Stelle reinspringen und gucken, was im Code los ist. Die freuen sich dann da auch sehr, weil ansonsten müssten die das machen. Und ja, man kriegt auch als Tester, wenn man schon eine Weile gearbeitet hat, fast so einen sechsten Sinn für Problemstellen, weil man halt weiß, okay, an der Stelle hat es früher schon mal gehakt, ne? Gucke ich mir das zuerst an. Genau, und ich finde das ein sehr befriedigender und sehr schöner Teil der Arbeit. Weniger befriedigend ist es, was wir gerade besprochen hatten, wenn die Fehler von den Spielern draußen kommen. Also erstmal ärgert man sich, dass man es nicht vorher schon gefunden hat, das Problem, dass es erst beim Spieler auftritt. Das ist immer sehr frustrierend. Und dann kann es eben an der exotischen Hardware liegen. Vielleicht benutzen die irgendeinen Controller oder eine Maus mit irgendwelchen Spezialfunktionen, an denen man nicht gedacht hat. Oder manche strapazieren ihre Hardware auch extrem. Es gibt ja diese Möglichkeit, dass man die Hardware noch schneller macht, indem man Voltzahlen hochdreht, dieses Overclocking. Das führt dann teilweise dazu, dass die nicht mehr sauber arbeitet. In manchen Spielen ist das kein Problem. In dem Fall ist es vielleicht ein Problem. Und diese Information hat man nicht, wenn man das Problem geschildert bekommt. Die sagen einfach nur, ich spiele halt und das Spiel stürzt ab, hilf mir. Und das ist dann tatsächlich eine sehr komplexe Aufgabe. Wie nähern wir uns dem an? Es gibt auch da halt wieder Logfiles, die man durchforsten kann. So gibt es irgendwelche Hinweise, was da schiefgegangen sein könnte. Ansonsten muss man als Tester dann halt tatsächlich auch einfach mal das Spiel spielen, lange gucken, ob man das Problem so vielleicht auch findet. Und dann, ja, das sind frustrierende Momente, weil man halt helfen will. Und es ist halt auch, die Fans sind vielleicht sogar wütend oder enttäuscht. Ne? Man will schnell helfen und man hat aber so wenig Information und muss das erst alles sammeln. Ja, aber auch das muss gemacht werden. Und auch da, wenn man dann was gefunden hat, was wirklich hilft, freut man sich dann und kann dann halt auch vielleicht im nächsten Patch viele Leute sehr glücklich machen da draußen.
Ich fand das eine ganz gute Beschreibung. Sie haben gesagt, dass man, ja, dass halt so Fehler auftreten können, beispielsweise, ja, Sie haben dieses Beispiel genannt. Man nimmt einen Stein und will den irgendwie durch die Scheibe werfen und dann bricht das Spiel ab, dann ist das halt irgendwie etwas Aktives, was man gemacht hat, wo man sich auch dran erinnern kann, okay, da in dem Moment ist das passiert und dann hat man die Fälle, wo es dann eben halt nicht mehr passiert und nicht mehr reproduzierbar ist, weil möglicherweise, und das sind wahrscheinlich auch die schwierigen Fehler, diese dann aufzudecken, weil man irgendetwas Unbewusstes macht, also eine Handlung, die nicht irgendwie Teil des Spiels ist, weil man sich in einem bestimmten Teil der Welt bewegt hat und danach in einem anderen oder sowas, oder da gibt es ja unglaublich wahnsinnig viele Möglichkeiten, woran das dann liegen könnte. Sowas stelle ich mir auch schwierig vor, dass sowas auch wirklich zu Frustration führen kann in diesem Beruf.
Absolut, also ein Klassiker, der während der Entwicklung häufig passiert ist, dass an irgendeiner Stelle mehr Speicher verlangt wird von irgendeinem System, als im Moment verlangt werden darf. Deswegen ist in der Entwicklung wird immer darauf geachtet, den Speicher ganz genau zu kennen und zu verwalten. Und wann, warum irgendwo zu viel Speicher verbraucht wird, ist für den Tester absolut nicht zu erkennen. Das ist alles Technologie im Hintergrund, sieht er nicht, spürt er nicht, riecht er nicht. Das kann irgendeine Blume sein, irgendein Schmetterling, der zu oft auftaucht, irgendeine Tür, die man nicht geschlossen hat, die dann irgendwie das Animationssystem dahinter ist auf einmal zu groß. Also irgendein unscheinbares kleines Ding hat dann auf einmal riesen negative Auswirkungen. Und das zu finden ist sehr, sehr schwer und ja, mitunter auch frustrierend. Also manchmal kann man auch einfach nur kapitulieren und man muss dann in den Report reinschreiben, diese Sachen habe ich alle versucht, an denen lag es nicht. Hier sind alle Logdateien, die ich gesammelt habe. Mehr kann ich nicht machen an der Stelle. Und ja, dann muss der Entwickler halt los. Und die haben, der Coder selber kann natürlich auch nochmal tiefer ins System reinschauen, was zu welchem Zeitpunkt passiert und kann eben auch nochmal von seiner Seite ausschauen. Und so gemeinsam findet man es dann immer. Aber ja, das ist teilweise sehr schwer zu finden, diese Sachen,
ja. Ja, was muss ich denn eigentlich mitbringen, wenn ich Spieletester werden will? Ich muss wahrscheinlich nicht einfach nur gut spielen können oder gut Computer spielen können. Ich nehme an, das reicht nicht aus, sondern es werden wahrscheinlich auch noch ein paar andere Qualitäten verlangt. Also was muss man als Spieletester tatsächlich dann mitbringen?
Tatsächlich würde ich gar nicht sagen, dass ich besonders gut spielen kann. Also so bei kompetitiven Spielen bin ich nicht der Erste, absolut nicht. Ist auch für den Beruf nicht notwendig. Also es gibt sicher viele, wo das sehr, sehr hilfreich ist, wenn man halt ein kompetitives Spiel macht, dass man zumindest Teile im Team hat, die das auch sehr gut spielen können auf professionellem Niveau. Das ist sicher hilfreich, aber üblicherweise würde ich sagen, gut spielen, nicht eine große Notwendigkeit. Was ich von Leuten, die sich bewerben, erwarte, ist auf jeden Fall eine große Leidenschaft für Spielen. Wenn die nicht da ist, merkt man das in der Arbeit. Man muss Spaß haben an Spielen, man muss wollen, dass es halt wirklich gutes Spiel ist, an dem man arbeitet. Man muss so diese Leidenschaft und diese Energie mitbringen, halt wirklich sich reinfuchsen zu wollen in die Materie. Und das hilft, wenn man da einfach so eine Grundleidenschaft hat beim Spielen. Ich bin QA-Tester geworden, weil ich beim Studium eine große Leidenschaft für Spiele entwickelt habe und halt auch wissen wollte, wie sind die aufgebaut, wie funktionieren die von innen sozusagen. Also nicht nur als Benutzer, sondern auch so, ja, wie funktioniert das alles? Und also so, das hilft auch, wenn man da ein Interesse hat. Ansonsten muss man geduldig sein, weil manche Arbeit ist eben, wir haben es besprochen, ist kleinteilig, ist nicht immer spannend, vergehen auch mal Tage, wo man ähnliche Vorgänge immer wieder machen muss. Und dann ist man einmal fertig und dann geht es von vorne los. Auch das gibt es. Also man braucht eine gewisse Zähigkeit und halt auch, man muss immer wieder auch wach bleiben im Kopf. Die schlimmsten Fehler sind die, die einem nicht aufgefallen sind.
Das sagt Simon Kranz vom Computerspieleentwicklerstudio Keen Games aus Frankfurt. Er arbeitet dort mittlerweile als Producer, ist aber als Games-Tester eingestiegen und hat jahrelang in dem Bereich gearbeitet. Er hat uns Einblicke in den Beruf des Spieletesters gegeben. Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast unter hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.